Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst Franziskus ist weiter im Krankenhaus und zeigt eine beginnende Lungenentzündung. Österreich, Gedenken an die Opfer des Attentats in Villach. Bethlehem, schwere Lage trotz Waffenstillstand. Am Mikrofon begrüßt sie Mario Galgano. Die Gesundheit von Papst Franziskus ist weiterhin angegriffen. Er befindet sich seit vergangenem Freitag in der Gemelli-Klinik und zeigt jetzt eine beginnende beidseitige Lungenentzündung. Das geht aus einer Vatikan-Mitteilung von gestern Abend hervor. Er atmet aber selbst und er ist guter Dinge, heißt es. Meine Kollegin Gudrun Seiler war gestern Abend im Dienst. Gudrun, wie geht es dem Papst? Was dürfen wir wissen?
Ja, wir dürfen wissen, dass die Atemwegsinfektion von Papst Franziskus noch nicht besiegt ist, aber dass die Nacht auf heute ruhig war für ihn, dass er essen und vom Bett aufstehen und sich in seinen Sessel setzen kann. In der Mitteilung gestern war die Rede von Labortests und Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, die ein komplexes Bild zeigen, und der Papst hat eine beidseitige Lungenentzündung. Was die therapeutische Behandlung erschwert, ist, so heißt es in der Mitteilung, ist eine Infektion mit verschiedenen Krankheitserregern, eine Ausweitung der Bronchien aufgrund von Entzündungen. Das ist, wie gesagt, der Stand von gestern Abend. Also komplex, aber stabil nach allem, was bekannt ist.
Wie oft kommen eigentlich Mitteilungen über den Gesundheitszustand des Papstes?
Derzeit zweimal pro Tag, morgens und abends. Und übrigens wird auch jedes Mal betont, der Papst ist guter Dinge. Also er liest, er betet, er dankt für die Nähe, die er in dieser Zeit spürt, und er bittet weiterhin für ihn zu beten. Er liest auch einige ausgewählte Genesungswünsche und erhält Zeichnungen von Kindern auf der Kinderkrebsstation des Gemelli-Krankenhauses, also gleich nebenan. Und das war schon so bei seinen früheren Krankenhausaufenthalten. Und das freut ihn noch sehr, diese Zeichnungen zu erhalten.
Und welche Reaktionen gibt es weltweit auf den erkrankten Papst?
Zunächst einmal viele. Ganze Bischofskonferenzen rufen zum Gebet auf, zum Beispiel die österreichische. In Argentinien organisieren die Curas Villeros, die Priester aus den armen Vierteln des Landes, ein Gebetstriduum, also drei Tage mit täglichen Messen für Franziskus. Und die argentinische Bischofskonferenz fordert auch alle Gemeinden dazu auf, für die Gesundheit des Papstes und um baldige Genesung zu bitten. In Nicaragua hat Erzbischof Kardinal Leopoldo Brenes die Gläubigen dazu aufgerufen, eigene Gebetstreffen für Franziskus zu organisieren. Die Bischöfe Belgiens bitten den Herrn, dem Papst, die Gnade der Heilung und der Genesung zu gewähren. Auf der Homepage der US-amerikanischen Bischofskonferenz wurden ebenfalls Gebetsaufrufe veröffentlicht. Ich könnte noch lange fortfahren. Also man sieht jedenfalls, der Papst wird getragen im Gebet, global.
Lässt sich absehen, wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss?
Leider nicht. Jedenfalls sind jetzt einmal alle seine Termine bis Sonntag abgesagt. Die heilige Messe, die er am Sonntag zum Heiligen Jahr mit den Diakonen feiern wollte, die findet zwar statt, aber ohne den Papst, er lässt sich da vertreten. Heute ist Mittwoch, Tag der Generalaudienz, die war abgesagt, aber seine Katechese, die hat der Vatikan trotzdem verbreitet. Es ist jedenfalls gut, wenn sich der Papst jetzt schont, und zwar auch einmal länger als nur zwei Tage, wie es eigentlich eher seinem Naturell entsprechen würde. Franziskus hätte vielleicht auch schon früher ins Krankenhaus gemusst, nicht erst Freitagmittag letzter Woche. Er hat seine Bronchiengeschichte verschleppt, wie es aussieht. Aber die Gemelli-Klinik ist gut. Man kennt dort den Papst mit seinen physischen Anfälligkeiten und auch mit seinem Charakter. Er ist dort gut aufgehoben.
In Villach im Süden Österreich hat vergangenen Samstag ein syrischer Asylbewerber einen Jugendlichen getötet und mehrere andere verletzt. Gestern Abend fand ein stiller Gedenkmarsch und ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des Messerangriffs statt.
Hass dürfe nicht die Herzen und die Hoffnung der Menschen vergiften, betonte Diözesanbischof Josef Markets in seiner Predigt beim Gedenkgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob.
Was können wir in dieser Situation tun? Auf keinen Fall sollen wir unser Herz durch Hass vergiften lassen. Denn Hass vergiftet auch die Hoffnung. Hoffnung ist uns allen tief in unser Herz eingeschrieben. Sie ist der innere Antrieb, der lange Atem angesichts der vielfältigen Zumutungen und Bedrängnisse unseres Lebens.
So Bischof Marquez. Hoffnungslosigkeit hingegen führe zu Resignation, zunehmender Gereiztheit und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. Marquez richtete seine Worte vor allem an Jugendliche, die ihm durch ihre Offenheit und Neugierde Hoffnung schenkten.
Ich möchte mich in dieser uns alle belastenden Situation besonders an die jungen Menschen wenden. Ich habe in der Berichterstattung über das schreckliche Attentat so Schönes, so Liebevolles und so Hoffnungsvolles gerade von Jugendlichen gehört.
So der Bischof. Am Beginn verlas er eine Beileidsbekundung des apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro López Quintana.
Ich darf mich den Worten unseres Nuntius anschließen und mich mit tiefer Betroffenheit über das Geschehene in die Gemeinschaft von trauernden, fragenden, sich ohnmächtig fühlenden Menschen einreihen.
Superintendent Manfred Sauer erinnerte beim ökumenischen Gedenkgottesdienst an die Worte Jesu.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis.
Angesichts der Trauer, die sich über die Stadt gelegt habe, sagte der Superintendent:
Es lichten sich die dunklen Schleier unseres Schmerzes, wenn eine ganze Stadt mittrauert, wenn andere Menschen beistehen, da sind, Hände halten, in den Arm nehmen, trösten, vielleicht nur schweigend eine Kerze entzünden.
Am ökumenischen Gedenkgottesdienst hatten auch Vertreter aus der Politik teilgenommen, unter anderem Bundeskanzler Alexander Schallenberg. In Villach nahmen auch der Imam Ezad Memi und weitere Vertreterinnen und Vertreter der islamischen Religionsgemeinde Kärnten teil. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Die Bethlehem-Universität hat auch nach dem kürzlich vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weiterhin mit massiven Einschränkungen zu kämpfen. Das hat Bruder Jack Curran, Vizepräsident der einzigen katholischen Universität in Palästina, in einem Interview mit Vatican News bestätigt. Es gibt eine Veränderung, aber nicht unbedingt zum Besseren, sagt Bruder Curran.
There's great, great relief among the people for the.
Die Erleichterung über das Ende der Bombardierungen in Gaza ist groß, doch in der Westbank wurden die Restriktionen für die palästinensische Bevölkerung verschärft.
Restrictions on the people of the West Bank intensified the day after.
Seit Beginn des Waffenstillstands seien nach Currans Angaben allein in Bethlehem 90 neue militärische Sperren errichtet worden. Diese verstärkten Restriktionen würden das tägliche Leben enorm erschweren, besonders für Studierende der Bethlehem-Universität. Etwa 40% von ihnen kämen aus Ostjerusalem und müssen für ihren Bildungsweg regelmäßig durch Kontrollpunkte. Soldaten steigen in die Busse, lassen alle Passagiere aussteigen, kontrollieren die Ausweise. Das kann 15 Minuten, eine halbe Stunde oder länger dauern. Besonders gravierend sei, dass diese Kontrollen oft strategisch geplant würden, um Studierende zu Prüfungen zu spät kommen zu lassen oder sie gezielt zu verunsichern. Es ist eine demütigende Praxis, die direkt ihre Fähigkeit beeinträchtigt, zu lernen und sich zu entfalten. Laut Curran bleibt das größte Hindernis für Frieden in der Region die anhaltende Besatzung und die mangelnde internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates. Einige Länder, die Vereinten Nationen und der Vatikan, haben Palästina anerkannt, doch viele andere verweigern den Menschen hier nach wie vor ihre Rechte und ihre Würde. Für Radio Vatikan, Mario Galgano. Wir kommen nach Kolumbien. Bis heute setzen in diesem südamerikanischen Land bewaffnete Gruppen der Zivilbevölkerung zu. Besonders unruhig ist es derzeit in der Grenzregion Catatumbo. Dort vertrieb ein Großangriff der Guerilla ELN jüngst 50.000 Menschen. Neben der Gewalt gibt es auch noch weitere Herausforderungen. Darüber sprachen wir mit dem Jesuiten Jorge Serrano Ordóñez in Bogotá.
Zuletzt hatte das Land mit rund 52 Millionen Einwohnern nach der Corona-Krise wieder eine relative Stabilität erreicht, bis die Kämpfe zwischen Rebellengruppen wieder aufflammten und zehntausende Menschen im Nordosten aus ihren Häusern fliehen mussten. Daraufhin rief Präsident Gustavo Petro den Ausnahmezustand in der Region aus. Damit nicht genug. Nachdem es in der Regierung heftige Kritik an seinem Kurs gab, hat der erste linksgerichtete Präsident Anfang Februar sein Kabinett umgebildet und 7 Minister entlassen. Die Kirche verfolgt dies mit Sorge. Bei ihrer Jahresversammlung im Januar verurteilten die Bischöfe Kolumbiens die neu aufgeflammte Gewalt. Sie forderten die Regierung in Bogotá auf, wirksame Antworten auf die anhaltende humanitäre und soziale Krise des Landes zu finden. Doch nicht nur die Kirche will antworten, auch die Bürger warten auf einen neuen Messias, der die Probleme des Landes lösen soll. Es ist ein Land voller Extreme, urteilt der Jesuit Jorge Serrano Ordóñez. Er ist Pfarrer der Gemeinde Nostra Señora de la Soledad in Bogotá.
Wir gehen von einem Extrem ins andere. Da gibt es einen schlechten Bürgermeister, dann taucht ein anderer Mann auf, den keiner kennt, der aber viel verspricht. Dann gibt es Wahlen. Die Leute wählen aber nicht für ihn, sondern gegen das vorhergegangene Desaster. Als Bürger, als Kolumbianer erwarten wir immer, dass die verworrene Situation, in der wir leben, nur von einem Außerirdischen, einem Messias, einem Transformer, einem Alien gelöst werden kann.
Un Transformer, sie? Un Alien.
Vor Jahren gelang es Präsident Uribe mit seiner Politik der harten Hand, das Land wieder sicherer zu machen. Vater Serrano sagt:
Uribe war der erste Magier dieses Jahrhunderts. Er versprach, Ordnung zu bringen. Und die Reichen sagten, prima, das wollen wir. Doch sie selbst ändern nichts. Sie zahlten viel Geld. Der Preis spielt keine Rolle, aber es gibt ihnen das Gefühl, dass sie sicherer von ihrem Haus zu ihren Anwesen gehen können, ohne entführt zu werden. Doch das hat eine Kehrseite. Jetzt verlangen die Paramilitärs mehr für die Sicherheit. Der Preis steigt und keiner will erkennen, dass die Sicherheit seine Verantwortung ist. Seit Präsident Uribe kamen und gingen korrupte Präsidenten. Irgendwann kapieren die Leute, dass die Regierung keine Lösung für die anstehenden Probleme hat. Und die Regierungskrise, die wir jetzt haben, zeigt, dass die, die gehen mussten, nicht zur Basis um Petro gehörten.
Für Radio Vatikan, Brigitte Schmidt.
Und hier noch Kurznachrichten. Vatikan. Noch bis Ende März können Beiträge zu Themen des katholischen Reformprojekts Weltsynode an synodus@synod.va eingereicht werden. Daran erinnert Kurienkardinal Mario Gregg gestern bei einem Treffen der Leiter der 10 Studiengruppen der Weltbischofssynode. Auch diese externen Eingaben würden für die Abschlussberichte der Gruppen berücksichtigt, die dem Papst bis Juni vorliegen sollen, so der Generalsekretär der Synode. Bei dem Treffen im Vatikan ging es um Themen, die sich während der weltweiten Kirchenreformdebatte herauskristallisiert hatten, das im Oktober in Rom zu Ende ging. Ukraine. Großerzbischof Sjatoslav Schewtschuk, Oberhaupt der mit Rom unierten ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, hat in den vergangenen Tagen in den USA um Verständnis und weitere Unterstützung für die Ukraine geworben. Er hielt sich zu einem Pastoralbesuch in Philadelphia, Washington und Baltimore auf und wollte auch Regierungsvertreter treffen. Bei einem ökumenischen Friedensgebet in Philadelphia sagte Schewtschuk, die Ukraine habe bisher standgehalten, weil sie zusammenhält, kämpft und betet. Außerdem erfahre sie Unterstützung durch Millionen Menschen auf der ganzen Welt, auch im Gebet. Das Böse, die Lüge und der Tod hätten niemals das letzte Wort, so der ukrainische Großerzbischof. Und damit endet diese Sendung. Weitere Nachrichten, Informationen und weiteres finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.